ich glaube, dass Menschen in Ostasien, auch Südostasien, Südasien generell nicht mehr nach Europa reisen, um sich die Zukunft anzuschauen. Also was ist jetzt der technologische Fortschritt, den man sich hier abschauen kann, sondern um sich eine wunderschöne Vergangenheit anzuschauen. Aber wer sich die Zukunft anschauen will, der geht vielleicht nach Singapur, nach Shanghai, nach Dubai, aber jetzt nicht nach Berlin.
Herzlich willkommen bei Turning South, dem Podcast von Global Perspectives. Wir starten in die zweite Episode und ich traue mich jetzt einfach mal zu duzen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Tina Gerhäuser. Als Journalistin beschäftige ich mich viel mit außenpolitischen Fragen, insbesondere mit den Beziehungen zwischen Deutschland und dem afrikanischen Kontinent. Und hier im Podcast geht es mir darum zu verstehen, wie die aktuellen geopolitischen Umbrüche sich auswirken auf unsere Zukunft, welche Veränderungen wir hier in Deutschland brauchen und wie wir Verbindungen in den sogenannten globalen Süden ehrlicher und strategischer gestalten können. In der ersten Episode von Turning South mit Annegret Kramp-Karrenbauer, also mit der Leiterin der Konrad-Adenauer-Stiftung und Deutschlands Ex-Verteidigungsministerin, haben wir viel über Gewissheiten gesprochen, von denen sich Deutschland verabschieden muss, und über Tatsachen, wie zum Beispiel jeder vierte Mensch wird bis 2050 auf dem afrikanischen Kontinent leben. 12 der 20 am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften liegen dort. Der Altersdurchschnitt 19 Jahre. Das ist eine Entwicklung mit enormem Potenzial. Hat Deutschland das im Blick, während China strategische Geduld beweist und Länder des globalen Südens längst die Wahl haben, mit wem sie zusammenarbeiten? Welche Angebote, welche Interessen sollte Deutschland einbringen? Was können wir lernen von den anderen? All diese Fäden können wir jetzt wieder aufgreifen in Episode 2. Es soll ein bisschen mehr um die Zukunft gehen und wir werden auch stärker nach Asien schauen, weil dort schon zu beobachten ist, wohin die Reise gehen kann, welche Akteure und Strategien das Weltgeschehen prägen könnten. Es ist Nachmittag, bisschen feuchte Luft hier in Berlin. Aber angenehm, mein Gast trinkt Kaffee und Wasser und er ist ein kluger Analyst des Übergangs und er führt ein Doppelleben, das perfekt passt zu unserem Podcast. Daniel Mawiecki pendelt nämlich zwischen Berlin und Hongkong, zwischen Deutschland, Europa und Asien. Sie sind Politikwissenschaftler und haben nachgedacht über die Welt nach dem Westen. So der Titel Ihres Buchs über die Neuordnung der Macht im 21. Jahrhundert. Ich freue mich, dass Sie hier sind.
Danke für die Einladung.
Jetzt sind Sie schon stärker als vielleicht wir hier in dieser Welt angekommen. Sie unterrichten internationale Beziehungen an der University of Hong Kong, haben dort mit jungen Menschen zu tun, die mehrheitlich, wenn ich das richtig verstehe, vom asiatischen Kontinent kommen. Und dadurch sind Sie sicherlich herausgefordert. Wo am stärksten?
Ich bin in Hongkong prinzipiell herausgefordert. Ich bin 2020 nach Hongkong gegangen. Das war direkt nach den großen Protesten in Hongkong und etwa zeitgleich mit dem National Security Law, was Sezession, Terrorismus unter hohe potenzielle Strafen gestellt hat. Das heißt, mein Gedanke in Hongkong war zuerst, dass ich eigentlich nur recht kurz da sein würde. Ich würde es mir anschauen und dann vielleicht wieder weggehen, weil ich überhaupt nicht wusste, wohin die Reise gehen würde. Das andere war, es war während der Covid-Pandemie, wo die ganze Welt irgendwie aus den Fugen schien und gar nicht klar war, wie es weitergehen würde. Für mich war es erstmal nur eine kurze Landung eigentlich, aus der dann etwas Längeres geworden ist. Einfach weil Hongkong für mich ein sehr produktiver, interessanter Ort ist, aber nicht ohne seine Herausforderung,
sagen wir mal so.
Ist Hongkong der Westen? Hongkong hat natürlich eine britische Kolonialvergangenheit, die ist auch noch relativ jung. Also Hongkong wurde 1997 wieder an China übergeben. Und Hongkong ist, ich denke, für Westler wie mich ein sehr leichtes Eingangstor Richtung Asien. Englisch ist Amtssprache. Es wirkt auch teilweise recht britisch, aber auch sehr chinesisch und aber auch sehr global, sehr kosmopolitisch. Also Hongkong ist eine genuine Weltstadt. Und Hongkong ist in der Mitte von Asien irgendwo und auch ein Bindeglied für mich zwischen Europa und Asien. Und meine Uni ist das auch. Sie ist englischsprachig, sie ist sehr, sehr orientiert am angloamerikanischen Diskurs. Und das heißt, für mich ist es aktuell einfach ein extrem guter Zwischenraum eigentlich, in dem auch dieses Buch entstanden ist. Also es ist nicht an einem wirklich für mich festen Ort entstanden, sondern irgendwo dazwischen. Ich glaube, der Ton ist ja auch so ein Zwischenton, weil ich glaube, sich sehr viele Menschen aktuell einig sind, dass wir uns in einer Übergangsphase befinden, global gesehen, es aber gar nicht so klar ist, wohin diese Zeit führt.
Umso mehr interessiert es mich, was eigentlich die Studierenden, vor denen Sie dann stehen, sagen, wenn es um Deutschland geht. Interessiert die das überhaupt? Also ist da noch Musik für die in diesem Land?
Mein Eindruck ist, dass gerade etwas reichere Menschen in Hongkong gerne um die Weihnachtszeit nach Europa fahren, um sich die Weihnachtsmärkte anzuschauen zum Beispiel, ja. Aber es hat dann was sehr Touristisches. Und ich glaube, dass Menschen in Ostasien, auch Südostasien, Südasien generell nicht mehr nach Europa reisen, um sich die Zukunft anzuschauen. Also was ist jetzt der technologische Fortschritt, den man sich hier abschauen kann, sondern um sich eine wunderschöne Vergangenheit anzuschauen. Und das ist auch erstmal nicht unbedingt schlecht. Es gibt auch in Europa viel, was schön ist und was erhaltenswert ist. Aber wer sich die Zukunft anschauen will, der geht vielleicht nach Singapur, nach Shanghai, nach Dubai, aber jetzt nicht nach Berlin.
Wir wollen ja sehr viele Perspektiven möglichst verstehen und zeigen. Dazu passt ganz gut eine Sprachnachricht, die wir vom afrikanischen Kontinent bekommen haben. Lassina Kone, gebürtig in Côte d'Ivoire in Westafrika, ist CEO der panafrikanischen Initiative Smart Africa. Die steht für neues Selbstbewusstsein, auch für neue Verhältnisse, auch zu Europa. Wir hören mal kurz seine Nachricht.
10 years from now. Africa will be leapfrogging a lot of nations.
In 10 Jahren wird Afrika viele andere Länder überholen. Wir sind fest davon überzeugt, dass die wichtigsten und sinnvollsten Anwendungsfälle für neue Technologien in Afrika entstehen werden. Es ist eine Win-Win-Situation. Vor 20 oder 25 Jahren haben wir Technologien aus Europa nach Afrika importiert. Heute exportiert Afrika mobile Bezahlsysteme nach Europa. Afrika musste nicht den Weg über ein traditionelles Bankensystem gehen. Meine Großmutter kennt kein Scheckheft. Sie bezahlt ihre Rechnungen jeden Monat mit mobilem Geld über ihr Handy. That's it?
2 Punkte. Einerseits lassen sich gewisse Entwicklungsschritte auf jeden Fall überspringen, die passé geworden sind. Also man muss jetzt nicht mehr an Telefonleitungen einführen, man kann gleich zum Handy übergehen oder man kann gleich eben zum Online-Bezahlsystem übergehen. Das ist das eine. Das andere ist, und das können wir am Gegensatz Indien-China ganz gut beobachten, es ist schon so, wenn man sich die Entwicklungserfolge in Ostasien anschaut, dass das alles Industrialisierungserfolge sind. Also in Südkorea, in Taiwan, in Japan, jetzt in einem sehr großen Maße in China. Und das ist etwas, was man sich in gewisser Hinsicht auch vom Westen abgeschaut hat oder was der Westen zuerst gemacht hat, nämlich die industrielle Revolution. Und es ist fraglich, ob man wirklich ökonomisch erfolgreich sein kann, ohne eine industrielle Revolution zu durchlaufen in allen oder den meisten ihrer Phasen.
Sie schreiben ja sehr klar, wohin wir uns orientieren werden. Nämlich, ich zitiere mal, im Werden begriffen ist eine Welt mehrerer Pole, neue Abhängigkeiten und flexiblere Allianzen. Was heißt das konkret für Europa? Sind wir noch ein Pol?
Ich glaube, ob wir in Europa einer sind, ist eine Frage der europäischen Integration und auch der prinzipiellen Verteidigungsfähigkeit oder Abschreckungsfähigkeit gegenüber Russland, die sich, glaube ich, nur über eine gewisse Integration lösen lässt. Das ist der erste Punkt. Was heißt, dass die Welt weniger fest ist, weniger sozusagen feste Allianzen hat? Das heißt einmal, dass die amerikanische Unipolarität zwar vorbei ist, das wissen wir, diese aber nicht ersetzt werden wird durch eine chinesische Unipolarität. China hat nicht die Machtmittel dazu, nicht die militärischen vor allem. Es hat nicht die Geografie dazu. Es hat auch, glaube ich, nicht die Universalisierungsfähigkeit dazu, was sein eigenes Modell angeht. Also China ist sehr, sehr gut darin, Infrastruktur zu exportieren und seine Güter, das wissen wir. Aber die Welt wird darüber nicht in diesem Sinne chinesisch, wie die Welt von Hollywood beeinflusst ist zum Beispiel.
Wird sie indisch?
Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, sie wird tatsächlich nichts von all diesen Dingen. Es gibt also aktuell eine Situation, in der kein einzelne Akteurs in der Lage, der Welt die eigene Ordnung aufzudrücken, aber viele Akteure in der Lage sind, anderes zu blockieren. Ich habe gerade gesagt, warum China das wahrscheinlich, das in meinen Augen nicht möchte, aber die USA wollen es ja auch nicht mehr. Also Donald Trump will natürlich sozusagen schnelle Erfolge in Venezuela oder Iran. Im zweiten Fall bekommt er sie nicht. Aber was er nicht will, ist die Kosten einer globalen Ordnung zu bezahlen. Ja, also öffentliche Güter bereitzustellen, für gewisse Regeln einzustehen und auch ein gewisses Ideal vorzuleben. Das macht er alles nicht mehr. Das heißt, was ich eigentlich beobachte, ist eine Welt, in der der Appetit auf Hegemonie vergangen zu sein scheint. Und deswegen bewegen wir uns eben hin auf oder sind schon in einer eher multipolaren Welt, wo aber die USA und China natürlich die stärksten Pole bilden.
Das ist super interessant, weil in der Analyse begegnen Sie einem Mann, ohne es zu wissen wahrscheinlich, den wir vor kurzem hier in Berlin getroffen haben, Paul Simon Handy. Er ist in Addis Abeba Wissenschaftler, dort am Institute for Security Studies. Und er ist also quasi Regionaldirektor für Ostafrika. Und er hat aber natürlich auch mitgedacht, wie er Europas Rolle sieht. Und ihn würde ich jetzt gerne mal zuhören. Denn das schließt sehr an das, was Sie eben erwähnten. Wir sehen, dass die USA Kriege führen und wir sehen auch, dass Russland Kriege führt. Das hängt damit zusammen, dass beide sich bewusst sind, nicht mehr die uneingeschränkt dominierenden Akteure der Weltpolitik zu sein. Europa geht einen anderen Weg. Es ist wahrscheinlich der schwierigste Weg, weil er bedeutet, die eigene schwindende Dominanz anzuerkennen. Zugleich ist er vermutlich auch der nachhaltigste, denn er schafft Raum für Selbstreflexion, für die Suche nach Alternativen und dafür, neue Energie zu gewinnen. Er gibt Europa die Möglichkeit herauszufinden, auf welche komparativen Vorteile, also besondere Stärken, es künftig setzen kann. Ziel ist dabei nicht mehr, einen Status der Vorherrschaft aufrechtzuerhalten. Diese Zeit geht zu Ende und andere Akteure werden auf die Bühne treten. Vielmehr geht es darum, auch in einer neuen Weltordnung ein bedeutender und einflussreicher Akteur der Weltpolitik zu bleiben. Wir bleiben das, sagen Sie, indem wir europäischer sind. Aber dieser Dominanzverlust, der ist ja schon auch schmerzhaft.
Aber der ist auch alt. Ich meine, Europa kennt sich mit Dominanzverlust eigentlich gut aus, mit Abstieg auch. Die USA nicht. Für sie ist das neu. Und auch deswegen gibt es das Phänomen Donald Trump. Man muss also etwas nachsichtig sein. Europa ist eigentlich bereits massiv nach dem Ersten Weltkrieg abgestiegen. Also vor 1914 war Europa, wie wir wissen, global dominant. Die absolute industrielle Übermacht. Europa gehörte sprichwörtlich ein großer Teil der Welt. Und aus Sicht des, was wir heute den globalen Süden nennen, der kolonisierten Welt, war der Erste Weltkrieg eigentlich eine Art europäischer Bürgerkrieg, in dem sich die europäische Zivilisation selbst zerstört hat.
Allerdings auch mit sehr starker afrikanischer Beteiligung. Richtig, also Soldaten richtig. Sind natürlich genau. gestorben für diese richtig, Dominanzkämpfe.
Richtig, absolut. Im Zweiten Weltkrieg dann gegen den Faschismus auch, was wir hier auch zu vergessen tendieren. Aber Abstieg ist erstmal nichts Neues. Aber diese Furcht vor dem Abstieg und die Furcht auch vor dem Aufstieg der anderen, die ist älter. Wenn wir also ins Heute blicken, erstmal haben wir historische Beispiele sozusagen für Abstieg mehr oder weniger gelungen. Ich meine, Großbritannien nach dem Zweiten Weltkrieg ist ein Beispiel für einen gelungenen Abstieg beispielsweise. So ein Abstieg in Würde. Ich meine, Großbritannien ist immer noch da. Großbritannien ging es in den 50er, 60er Jahren mal besser als heute. Ist eine andere Geschichte. Aber man konnte sich sozusagen von einem Weltmachtstatus verabschieden, ohne sich aus der Welt zu verabschieden. Das ging also.
Können wir das einfach so nachmachen?
Jetzt auf die Zukunft gedacht und auch auf das Zitat gerade. Ich halte Europa eigentlich für einen recht beneidenswerten politischen Kontinent. Wenn man sich Europa anschaut, dann stimmt es natürlich, dass es an der Ostgrenze die russische Frage gibt, also, und das ist ein Problem und das ist ein grausamer Krieg, das ist auch eine Feindschaft aktuell, aus der es keinen leichten Ausweg gibt. Also ich will sozusagen den russischen Krieg in der Ukraine nicht kleinreden. Aber insgesamt ist Europa doch territorial nicht unbedingt bedroht. Russland muss abschreckbar sein mit bestehenden Mitteln. Und wenn man das Problem löst, das Problem der Hybris löst, nicht mehr sozusagen als Moralapostel in der Welt groß auftritt und versucht, sozusagen die bestmöglichen Beziehungen aufzubauen zu den bestmöglichen Mittelmächten, dann gibt es eigentlich immer noch viel, was man hier hat. Ne? Also an Technologie, an Bildung, an sozialdemokratischem Fortschritt. Und all das muss man nicht aufgeben in der Welt von morgen. Man kann sich in ihr behaupten, man kann in ihr seinen Platz finden, ohne aber dominant zu sein. Ich glaube, das müsste möglich sein. Und ich glaube auch, dass dieser positive Blick auf die Zukunft eigentlich von uns verlangt wird.
Schicksalsmäßig, oder?
Sozusagen. Ich glaube, dass die Rezentrierung der Weltwirtschaft Richtung Asien, die ist Fakt. Und das ist ein Prozess, der dieses Jahrhundert ausmachen wird. Und mit dem muss man umgehen. Und es hilft nichts, sozusagen sich in Untergangsfantasien zu verlieren. Abstieg ist ein rechtsbesetztes Narrativ. Ich glaube, man muss sozusagen diesen relativen Abstieg ernst nehmen, aber ihn in meinen Augen progressiv deuten und auf das Beste zurückgreifen, was wir in Europa haben. Und das sind liberale Traditionen, das sind sozialdemokratische Traditionen, die gut sind. Und um die wird man auch noch ein bisschen beneidet.
Ja, und jetzt kommt nämlich was Sie nicht erwarten. Ein Zettel und ein Stift. Bitte, das ist nämlich gerade schon das von Ihnen angesprochene Thema. 3 Gründe, warum wir also nicht nur Angst haben müssen vor der Veränderung.
3 Gründe spontan. Gut, die kann ich Ihnen nennen. Der erste Grund ist... Schreiben?
Bitte.
Okay, gut.
Linkshänder. Hatten wir noch nicht im Podcast, Linkshänder. Und ich kann auch schon sagen, dass ich nicht in der Lage sein werde, die Schrift vorzulesen.
Oh, Sie wollen das vorlesen?
Müssen Sie selbst tun.
Gut, 3 Gründe, warum wir nicht nur furchtsam in die Zukunft zu blicken brauchen. Der erste Grund ist einer aus der Theorieschule des traditionellen Realismus. Ich glaube, dass Staaten grundsätzlich ein Interesse haben an relativ freundlichen Beziehungen, weil ihr grundlegendstes Interesse ihre eigene Sicherheit ist. Und wie gewährleistet ihr am besten? Indem ich zu den meisten Staaten der Welt einigermaßen gute Beziehungen unterhalte. Also das ist das Erste. Der zweite Grund ist, dass ein Großteil der Welt eigentlich in etwa dasselbe will. Und das ist wirtschaftliche Entwicklung und politisch Teilhabe und Demokratie. Also eigentlich wirtschaftliche und politische Demokratie. So, der Großteil der Welt möchte keinen Krieg. Der dritte Punkt ist, dass die großen Probleme der Welt geteilte Probleme sind. Das sind Kooperationsprobleme. Und da ist zuvorderst der Klimawandel. Das ist nichts, was man mit nationalen Alleingängen beantworten kann. Das braucht globale Kooperation. Und ich glaube, da gibt es schon relativ viel Einigkeit, zumindest in den Bevölkerungen. Und deswegen bin ich gar nicht so negativ gestimmt. Das heißt nicht, dass es nicht doch alles schiefgehen könnte. Also es kann alles katastrophal schiefgehen, das kann es immer in der Geschichte. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich auch an der deutschen Außenpolitik auf die Aufgaben fokussiert, für die es in der Welt Mehrheit einen Anklang gibt. Und das aktuelle Programm, was quasi nur Rüstung praktiziert und über Geopolitik diskutiert, das wird dem nicht gerecht.
Sie sind in Bremen geboren.
Richtig.
Da spielt eins meiner Lieblingsmärchen. Die Bremer Stadtmusikanten. Und ich glaube, das, was Sie eben so beschrieben haben, dieses Zusammentun, das ist ja im Prinzip genau die Essenz dieses Märchens. 4 alt ausgediente Tiere, Esel, Hund, Katze, Hahn, kommen zusammen, motivieren sich, weil sie keine richtige Zukunft erstmal sehen. Dann sehen sie was zu essen. Dann versuchen sie, die Räuber, die da drumherum sitzen, zu vertreiben und schaffen das und kriegen so eine Art neues Zuhause. Geht es in diese Richtung oder ist das zu märchenhaft?
Also sehr märchenhaft wäre die Idee, dass Europa sich sozusagen völlig integriert und es eine Republik Europa gibt. Aber und sehr realistisch wäre, dass es gar keine Schritte mehr gibt in Richtung größere Integration, ob man sozusagen diese Fragen, die wir gerade besprochen haben, über Alleingänge zu lösen versucht. Ich glaube, dass es dazwischen einen Weg gibt, der der richtige wäre und das ist der einer stückweiten Integration auch der militärischen Kräfte der EU oder der europäischen Länder innerhalb der EU, ohne aber viel mehr Mittel aufzuwenden.
Und sind Sie persönlich eher Esel, Hund, Katze oder Hahn?
Ich muss sagen, ich bin zwar in Bremen geboren, aber meine Eltern nicht. Deswegen habe ich mit diesem Märchen gar nicht so viel zu tun gehabt. Ich wurde mit englischen Kindermärchen aufgezogen und da ging es mehr um Feen und Elfen und solche Geschichten. Ja, deswegen, wenn Sie mich jetzt fragen, gute Frage. Ich fühle mich meistens wie ein Esel. Ja, aber Esel verstehen ja auch was. Also wenn man so ein bisschen ahnungslos durch die Weltgeschichte herumtapert und viele Fragen stellt, lernt man ja auch was.
Ja, Sie bleiben natürlich stehen, wenn Sie die Situation nicht ganz erfasst haben. Genau. Insofern passt es vielleicht auch zu unserer Lage.
Ja.
Sie haben die Außenpolitik schon angesprochen. Wir haben über Europa auch schon gesprochen. Da ist aber vielleicht auch noch sowas wie Training nötig.
Ja.
Und da schreiben Sie auch einen schönen Satz in Ihrem Buch, nämlich, dass wir im globalen Wettbewerb fit bleiben müssen. Wo China einst auf Deutschland angewiesen war, ist es heute umgekehrt. Selbst wer nicht mehr in der Lage ist, die schwersten Gewichte zu heben, sollte auf das Training nicht verzichten. Wie können wir denn trainieren?
Ich greife einmal ganz kurz zurück. Alle kennen diese Formel Wandel durch Handel, die man auf Russland angewandt hat. Hat nicht funktioniert. In Richtung China gibt's die auch. Und die Idee war, dass man handeln würde und das chinesische System sich irgendwann wandeln würde zu einer Multiparteiendemokratie. Und wir wissen, ist das nicht passiert. Also China bleibt ein autoritärer Einparteienstaat. Was sich aber gewandelt hat, ist das Dominanzverhältnis. Also wo früher VW am meisten Autos verkauft hat in China, ist es jetzt BYD, Build Your Dreams, was am meisten Autos verkauft. Also dieser große Elektroauto-Hersteller. Jetzt ist die Frage, was macht man? Soll man aus diesem Markt verschwinden oder nicht? Und wenn man sich die deutsche Industrie anguckt, VW, BASF, andere Größen, die bleiben nicht nur in China, die investieren noch mehr in China. Warum machen sie das? Nicht unbedingt, um den Markt wieder zu gewinnen, sondern um diesen Markt nicht zu verlieren und aber an einem Ort zu bleiben, wo eben am meisten Entwicklung stattfindet. Also wenn man sich jetzt als deutsche Firma verabschiedet von dem beweglichsten Markt der Welt, dann verliert man ja auch.
Aber warum investiert man nicht stärker auf dem afrikanischen Kontinent?
Das würde ich mir wünschen, weil vermutlich, wenn man denkt, dass die Profitmöglichkeiten geringer sind. Ich denke, das ist die Antwort darauf. Und es ist ja auch nicht unbedingt ein Zeichen von Schwäche, dass jetzt deutsche Firmen in China noch gefragt sind. Das ist auch ein Zeichen von Exportstärke. Ja? Ich glaube aber tatsächlich, dass dieses China-Modell, und da komme ich auf Ihre Frage zurück, repliziert werden wird. Also innerhalb der deutschen Industrie gibt es, meine ich, schon Diskussionen darüber, das, was man in China gemacht hat, anderswo zu machen. Sprich, dass man nach Indien geht und da Fertigungsstätten herstellt und genau das Modell wiederholt und vielleicht auch in Afrika stärker. Ja. Also sagen, das, was Deutschland mit China gemacht hat, nämlich einen riesigen Markt zu finden für seine Produkte und eine billige Fertigungsstätte, das lässt sich ja wiederholen, anderswo in der Welt.
Aber wollen das alle? Also weil das ist ja auch wieder die Frage von, wie viel Rücksicht nimmt man auf diejenigen, wo man dann fertigt?
Ja.
Das ist ja eine Frage, die Sie auch mit thematisieren. Also echte Partnerschaft, echte Allianz. Was ist da Ihre Vorstellung? Wie kommen wir auf der Ebene durchs 21. Jahrhundert?
Nun gut, ich glaube, dass jetzt eine große deutsche Firma, wie sagen wir VW, natürlich Interesse daran hat, dass die Arbeitskräfte möglichst günstig sind und die Bedingungen möglichst gut für VW. Was China gemacht hat, war, dass man sich diese Verträge auswandelt hat, wo man selber an der Technologie teilhaben kann und sozusagen von diesen deutschen Firmen lernen kann. Ja, das müssen deutsche Firmen jetzt umgekehrt machen mit chinesischen Firmen teilweise. Das wäre natürlich etwas, was man auch anderen Ländern raten könnte, aber das war klug von China. Also man hat sozusagen von Deutschland gelernt, um dann selber sich in diesem Fall eine Automobilindustrie und andere aufzubauen, die dann die Deutsche überholt hat. Und das ist historisch übrigens gar nicht so neu. Also alle sind irgendwie aufgestiegen, indem sie von anderen gelernt haben. Also die deutsche Schifffahrt hat viel von der britischen gelernt zum Beispiel. Also das ist nicht neu, dieser Moment, dieses Prinzip der Nachahmung der Mimikry im Endeffekt.
Bringen wir mal eine afrikanische Stimme nochmal rein. Und es ist wieder Paul Simon Handy aus Addis Abeba, der Wissenschaftler, der eben stärker wirklich die Ordnung auch aus einer afrikanischen Perspektive im Blick hat. Wir hören mal kurz, was er zu dem Thema Werte sagt. Wir sprechen oft davon, dass die wertebasierte internationale Ordnung verschwindet. Ja. Tatsächlich werden die internationalen Organisationen aber noch immer von diesen Werten geprägt. Sie stehen zwar unter Druck, doch bislang wurden sie nicht durch andere Werte ersetzt. Und diese Werte sind europäisch geprägt. Der Fehler, den Europa vermeiden sollte, ist, diese Werte in einen Dschungel aus Vorschriften und Regulierungen zu verwandeln. Zu viel Regulierung könnte Europa am meisten schaden.
Das stimmt natürlich. Es gibt dieses Buch von Dan Wong, das heißt Breakneck, in dem er die USA und China vergleicht und er sagt, dass China ein Staat der Ingenieure ist und die USA zu einem Staat der Anwälte geworden sein. Und sein Argument ist, weniger Regulierung, weniger Anwälte, mehr Ingenieurskunst auch im Staatshandel. Das heißt, das stimmt, glaube ich, und das kann man, glaube ich, auch durch die politischen Lager hindurch so bejahen. Was jetzt diese Werte und die Institution angeht, das finde ich interessant. Es gibt ja ein großes Interesse, zum Beispiel an den Vereinten Nationen. Es gibt ein großes Interesse an Institutionen des Welthandels und auch der Entwicklung. Also sei es die Weltbank, der Weltwährungsfonds oder die Welthandelsorganisation. Es gibt die Nachfrage. Und ich glaube, was auch die BRICS-Staaten zum Beispiel vorhaben, ist nicht unbedingt diese Ordnung umzustürzen, durch was ganz anderes zu ersetzen, sondern an dieser Ordnung teilzuhaben, einen größeren Platz zu bekommen und in dieser Ordnung erfolgreich zu sein. Das heißt, gewisse grundlegende Normen, wie zum Beispiel Souveränität, Entwicklung durch Handel, die verschwinden nicht aus der Welt. Und da machen wir einen Fehler, wenn wir nur auf Donald Trump schauen. Also zum Beispiel diese Zollpolitik ist etwas sehr Trumpistisches. Europa will das eigentlich nicht. Asien will das auch nicht. Es gab einen lustigen Moment auf der Plattform X, ehemals Twitter, als Trump seine ersten Zölle verkündigt hat. Da hat das chinesische Außenministerium ein Video getweetet von Milton Friedman. Und das ist einer von der Chicago School, ein neoliberaler Ökonom, also ein Freihandelsverfechter. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo die kommunistische Partei Chinas den Freihandel in Stellung bringt gegen die USA. Man muss also auch die Ironien des Weltmoments, glaube ich, erkennen können, um zu sehen, wie es weitergeht. Und ich glaube, so wie es weitergeht, muss gar nicht so anders sein, als wie es bisher war. Nur, dass es eben asiatischer wird.
Aber diese Ironien, da kann ja auch das Board of Peace von Donald Trump sicher mithalten, der Friedensrat. Es gibt jede Menge Allianzen, neue Allianzen, die aus dem Boden schießen, ob sie sich um China, ob sie sich um Saudi-Arabien gruppieren. Es gibt Formate wie Shangri-La-Dialog in Singapur, der richtig Fahrt aufgenommen hat. Was folgert daraus? Also ist das so, dass wir jetzt in Zukunft so immer kleinere Foren haben, die dann was verabreden, was aber nicht für alle gilt und sich so gegenseitig inspirieren oder auch abstoßen? Was sehen Sie da am Horizont?
Ja, also das wichtigste Forum bleiben noch die Vereinten Nationen, die sehr stabil geblieben sind, obwohl sie so lange dysfunktional waren. Und all diese kleineren Organisationen, zumindest viele davon, orientieren sich irgendwo am UN-System. Also auch die Afrikanische Union zum Beispiel wurde nicht geschaffen, um die UN irgendwie zu ersetzen, sondern um sie zu ergänzen. Das ist also einmal wichtig. Das spricht für die These, dass es eben um mehr Teilhabe geht, statt um revolutionären Wandel. Und was die Zukunft angeht, ja, ich glaube schon, dass es mehr von diesen regionalen Formaten geben wird, die auch an Wichtigkeit ab- oder zunehmen. Zum Beispiel während der Biden-Administration gab es die Quadrilateral Alliance mit Japan, Südkorea, Indien und den USA. Die hat jetzt an Wichtigkeit wieder abgenommen. Es gibt sowas wie die Shanghai Cooperation Organization, in der Westeuropa-Staaten nicht stattfinden. Es gibt die BRICS, um die einen sehr großen Hype gemacht worden ist, der aber in meinen Augen auch fragwürdig ist, weil in den BRICS Plus Staaten drinstecken, die teils sehr widersprüchliche Interessen haben. Das heißt, es wird immer mehr solche Formate geben und die werden verschiedene Rollen ausfüllen. Welche das dann sind, wird sich entscheiden.
Bleiben wir einen Moment noch beim Sicherheitsrat. Das ist ja schon sehr interessant, wenn Sie sagen, wir müssen teilen. 15 ständige Sitze und afrikanische Interessen sind da auch stärker vertreten zu sein. Und da stellt Paul Simon Handy vom Institute for Security Studies in Addis Abeba eine sehr spannende Frage.
The real question is only, how do we manage to create a center of gravity?
Die eigentliche Frage ist, wie wir in einer Welt mit sehr vielen Ländern überhaupt noch einen Schwerpunkt für Multilateralismus schaffen können. Wie können wir weitere Länder in den UN-Sicherheitsrat aufnehmen, ohne seine Handlungsfähigkeit zu zerstören? Denn wenn wir den UN-Sicherheitsrat reformieren, können wir ihn auch zerstören. Im Moment haben wir zumindest etwas, es ist vielleicht unvollkommen, aber es existiert. Wenn wir ihn reformieren und zu viele Akteure hinzufügen, könnten wir genau den einzigen Ort globaler Entscheidungsfindung verlieren, den wir haben.
Kind of center of global decision making that we have.
Ich glaube, da hat er recht. Es gibt ja diese Idee, dass die UN-Reform der Zauberschlüssel wäre für die Demokratisierung der Welt. Die Welt wird nie demokratisch repräsentiert sein. Es werden sich immer Staaten benachteiligt fühlen. Die Frage ist, kann man den UN-Sicherheitsrat sachte so verändern, wobei sachte ist, es wäre immer sozusagen eine große Reform, aber so verändern, dass er repräsentativer ist, ohne jetzt sozusagen die Funktion eines Weltstaates zu erfüllen. Und das geht in meinen Augen schon. Also die fünf Mitglieder, ständigen Mitglieder sind ja bekanntlich USA und China, Russland, Großbritannien, Frankreich. So, wenn wir jetzt sagen, USA und China offensichtlich haben sie ihre Berechtigung. Russland ist auch in meinen Augen eine Großmacht, die aber so ein bisschen über ihre Gewichtsklasse boxt, weil sie ja aggressiv auftritt, imperialistisch auftritt und auch mit Atomwaffen droht. Aber trotzdem, Russland, meinetwegen, gehört in diesen Club mit rein. Großbritannien und Frankreich, warum nicht diesen Platz vereinigen für Europa?
Dann wäre einer frei.
Dann wäre einer frei, vielleicht für Indien, Afrikanische Union, Lateinamerika, vielleicht müssen wir es ein bisschen erweitern, aber nicht zu drastisch. Jetzt ist natürlich das Problem, dass die Sache so einfach nicht ist. Also hat China ein Interesse daran, dass Indien Teil der P5 wird oder der P-whatever, 7-8? Eher weniger. Das heißt, auch da stellen sich dann andere Fragen, weil natürlich der Nicht-Westen, der sogenannte globale Süden, überhaupt nicht geeint ist in der Frage, sozusagen, wie die kommende Weltordnung oder wie die Machtverteilung sein soll.
Jetzt haben wir uns das allgemein schon angeschaut und dann kommt die Nachricht, dass Deutschland, das sehr stark darauf gesetzt hatte, einen der nicht ständigen Sitze zu ergattern in der Abstimmung, abgeblockt wurde. Österreich und Portugal sind dabei, Deutschland nicht, obwohl Deutschland einer der größten Geber ist für die UN. Erreichen die Politiker den globalen Süden also doch nicht?
Ich glaube, es ist keine Frage der falschen Kommunikation, sondern des falschen Handelns. Und was Deutschland hier auf die Füße fällt, ist die Gaza-Politik seit dem 7. Oktober. Deutschland hat die im Endeffekt Zerstörung Gazas materiell mit unterstützt und politisch abgestützt. Und das kommt bei sehr vielen Ländern nicht gut an. Wenn man sich das Abstimmungsverhalten in den UN anschaut, dann ist es schon so, dass eine große Mehrheit sehr früh für Waffenstillstand gestimmt hat. Und Deutschland bei einer Praxis dem zuwidergelaufen ist. Jetzt gibt es große Ausnahmen, wie zum Beispiel Indien, was auch sozusagen an Israel Militärhilfe oder eine Militärgüter verkauft. Aber trotzdem stand Deutschland besonders im Fokus. Ich glaube auch aufgrund der Geschichte und dieses Clashs der Narrative. Also in Deutschland das Narrativ des Lernen aus dem Holocaust und für die, ja nicht für eine Weltmehrheit, das Narrativ des Kolonialismus. Was man so sagen, da wurde halt der Gaza-Krieg als Kolonialkrieg mehrheitlich gesehen. Das konnte man gut sehen an Diskussionen zwischen Deutschland und Namibia, unüberraschenderweise. Also ich glaube, dass da einfach Deutschland diese Politik auf die Füße gefallen ist. Es kann auch andere Gründe haben oder Mitgründe haben. Wir hatten schon die Einsamkeit und die Ukraine-Politik angesprochen, dass da vielleicht auch die Einschätzung einer Weltmehrheit nicht wirklich gut gelesen worden ist, die ja auch dort aus verschiedenen Gründen für einen frühen Waffenstillstand war. Also vielleicht zeigt das einfach die Einsamkeit nicht nur des Westens, sondern gerade auch Deutschlands in diesen großen Kriegen der Gegenwart, Ukraine und Gaza.
Wenn wir von afrikanischer Seite Gesprächspartner haben, da gibt es auch oft konkrete Wünsche an veränderte Formen von Partnerschaften. Also besser ins Gespräch kommen, Interessen klar formulieren und machen. Ja. Und eine Stimme in dieser Richtung ist Benita Tambwe. Sie ist Beraterin aus der Demokratischen Republik Kongo. Außerdem arbeitet sie auch im Minenministerium der DRC. Wir hören mal ihre Botschaft. Ich schätze die europäischen Werte und Normen wirklich. Aber was vor Ort ankommt, ist leider ein anderes Bild. Wenn wir mit europäischen Partnern oder Regierungen zusammenarbeiten, erleben wir oft viele Reden, viele Gespräche, aber sehr wenig konkrete Taten. Auf der anderen Seite gibt es manchmal kaum Worte. Wir sprechen nicht einmal dieselbe Sprache. Es geht um Investitionen. Das Geld spricht. Und der Bergbausektor ist nun mal ein Sektor, in dem Geld besonders deutlich spricht. Neben humanitärer Hilfe, die natürlich geschätzt wird, das möchte ich klar sagen, glaube ich nicht, dass ein Land sich allein durch Entwicklungshilfe entwickeln kann. Es ist Zeit für mehr Investitionen in geologische Erkundung, Infrastruktur, Bauprojekte, Technologietransfer und echte Zusammenarbeit. Ich denke, das ist der einzige Weg nach vorn.
Also das Argument, dass man eigentlich mehrere Stufen der Wertschöpfungskette im Land behalten soll. Ja, also nicht nur den Rohstoff exportieren, von dem dann einige wenige Firmen und Mittelsmänner Profite abschöpfen, sondern Teile der industriellen Produktion eben auch im Land zu behalten. Das scheint der einzige Weg zu sein, auch für Staaten, die eben stark exportabhängig sind, wie es der Kongo ist im Mining-Sektor. Gerade wenn wir jetzt dieses vorherige Zitat nehmen, genau, ist ja die Kritik, Europa redet nur. Ja, China, das stimmt, redet nicht von Demokratie, redet auch nicht von Rechtsstaatlichkeit, das macht das nicht. Also China, genau, tut das alles nicht, aber was China tut, ist massiv Infrastruktur in der armen Welt aufzubauen. Und das auch nicht erst seit gestern. Das war schon der Fall sogar unter der maoistischen Zeit. Also China war immer sozusagen ein sehr großer Geber von Entwicklungshilfe. Das hat sich dann unter Deng Xiaoping, unter der Öffnungszeit sozusagen zurückentwickelt. Aber dann in den 2000er Jahren, auch schon vor Xi Jinping, wurde das wieder groß. Und wir verbinden das häufig mit dem Namen der Belt and Road Initiative oder der neuen Seidenstraße. Es geht aber über das hinaus. Genau, ich glaube, da gibt es auch gar nicht so viele Illusionen drüber. Was China macht, ist der riesige Export von Infrastruktur. Und das stimmt, dass ein Fußballstadion, ein neuer Hafen, eine neue Bahnstrecke etc. jetzt nicht ein Land demokratisiert. Aber es ist ja eben trotzdem besser, dass es da ist, als dass es nicht da wäre.
Also muss Europa chinesischer agieren. Aber die Schattenseite ist doch auch, dass, wenn ich mich nicht täusche, im Fall Kenias zum Beispiel Abhängigkeiten geschaffen werden.
China löst das Problem von Entwicklung in peripheren Ländern nicht. Was dann passiert ist, dass dann halt diese Struktur von Peripherie und Kern der Weltwirtschaft einfach verschiebt. So, und dass dann eben China das Land ist, was nach Afrika exportiert und Rohstoffe importiert. Die Frage ist, was bleibt unterm Strich hängen? Ich glaube, das ist wichtig. Und das ist eben diese massive Infrastruktur. Ich glaube, an die Europa auch nie rankommen wird. Das ist auch ein unfairer Vergleich. Das heißt eben, dass man diese chinesische Infrastrukturoffensive, mit der kann man nicht gleichziehen. Das ist einfach so. Die Frage ist also, man muss sich dann überlegen, was kann man anbieten? Und das sind möglicherweise rechtsstaatliche Reformen zum Beispiel. Warum denn nicht? Das kann ja sein. Und bestimmt auch gewisse Technologien in gewissen Bereichen, weil auch viele afrikanische Länder nicht jetzt von China sich abhängig machen wollen. Also da kann man schon Angebote schaffen. Man muss nur überlegen, in welchem Rahmen das geht. Und ich glaube, in eine direkte Konkurrenz zu gehen zu dem, was China tut, ist schwer. Ich meine, 70% aller Länder global handeln mehr mit China als mit irgendjemandem sonst. Die Hälfte davon, ich glaube, mehr als doppelt so viel. Und China ist eben der Industriestandort der Welt. Also ungefähr 30% der globalen Industrieproduktion fallen auf China. Da kann man nicht so einfach mithalten. Also muss ich wirklich aussuchen, in welchen Bereichen man kompetitiv ist. Und es ist natürlich schön, wenn der politische Bereich oder der Wertebereich einer sein könnte. Aber, und das ist eben der Punkt, das heißt nicht, dass man einfach nur predigen soll. Ich war selber mal in der Entwicklungshilfe kurz tätig und ich habe das auch gemacht. Ich habe diese Konferenzen mit organisiert in schönen Hotels. Man hat dann Vorträge gehalten, Leute eingeladen. Allen ging es gut. Wir haben schön uns gute Sachen erzählt. Alle haben sich gut gefühlt, sind nach Hause geflogen. Was ist passiert? Nix.
Und das ist frustrierender, als jetzt Autor und Wissenschaftler zu sein?
Weiß ich nicht, was frustriert. Also das am wenigsten Frustrierende ist, Lehrer zu sein. Ich bin ja eigentlich Dozent an der Uni. Das ist nie frustrierend. Das ist eigentlich fast immer toll, trotz AI. Das gibt einfach sehr viel zurück. Und das Buch ist ja auch sehr informiert von meinen Seminaren, von meinen Vorlesungen und dem, was zurückkommt. Sei es von den Hongkong-Studis, denen aus Festlandchina oder von denen aus dem Ausland und am besten allen zusammen im Gespräch. Nein, und Bücher schreiben ist auch überhaupt nicht frustrierend, vor allem wenn Menschen die Bücher lesen. Das ist noch toller.
Gut.
Und man in so schöne Podcasts eingeladen wird.
Weil das hier keine Werbesendung ist und ich auch noch eine wichtige Frage habe, würde ich gerne nochmal auf ein Stichwort zurückkommen. Und das ist Refeudalisierung. Dafür konnte es in der Welt auch noch Orte geben. Also wir beobachten das. In dem Fall ging es um die Philippinen. Aber wie groß kann das Problem werden? Weil das klingt schon wieder so, als würden der ein oder andere doch wieder ein paar Ängste vor der Zukunft entwickeln.
Ja. Ich glaube, was wir halt erleben, ist eine wachsende Ungleichheit in der Welt, die so ungleich ist, vielleicht wie zu Zeiten der Feudalherrschaft, deswegen das Wort. Aber man darf das nicht vergessen, trotz dieser Frage einer Welt nach der westlichen Vorherrschaft, der Entwicklung Asiens, die Welt bleibt sehr, sehr arm und sie bleibt sehr, sehr ungleich. Erstmal zur Armut. Laut Weltbank leben über 40% der Menschen global von weniger als 7 US-Dollar am Tag und das Kaufkraft bereinigt. Einer von 8 Menschen weltweit, das ist über 1 Milliarde, lebt in einem Slum. Also das ist dort, wo Urbanisierung stattfindet, ohne dazu passende wirtschaftliche Entwicklung. Die Ungleichheit können wir daran ablesen, dass der unteren Hälfte der Weltbevölkerung kaum etwas von den globalen Vermögen gehört. 1-2%. So. Die können wir auch daran ablesen, wenn wir uns schauen, wer bei Donald Trumps Amtseinführung in der ersten Reihe stand. Elon Musk und dann die Chefs von Microsoft, Apple, Facebook, Meta und so weiter. Ja? Das heißt, man muss auch diese Ungleichheit als globales Problem in den Blick nehmen, wenn die Welt nicht zerbersten soll. Das heißt, für die meisten Menschen, da komme ich auf den Ursprungspunkt zurück oder einen Punkt, den wir vorhin gemacht haben, für die allermeisten Menschen sind eben Fragen von Entwicklung und von Teilhabe immer noch die entscheidenden Fragen. Und das vergisst man manchmal, wenn man sich hier in Deutschland so viel mit der Frage des Abstiegs befasst. Es geht eigentlich für den Großteil der Welt immer noch um Aufstieg. So, ne? Man muss da mal die Perspektive wechseln und dann wird hoffentlich auch andere Politik möglich.
Eine empathischere Politik?
Ja. Eine geduldigere Politik, eine, die auch Widersprüche aushält. Ich glaube, das war sehr schwer für Europa zu sehen, dass eigentlich die gesamte nicht-westliche Welt bei den Sanktionen gegen Russland nicht mitgemacht hat. Das war ein sehr schwerer Realisierungsschritt. Ich halte das persönlich auch nicht für die richtige Politik, aber ich kann sie mit strategischer und historischer Empathie nachvollziehen. Ja? Und darum wird es gehen, eben auch Widersprüche gegen die eigene Politik aushalten zu können, um die produktiv zu verhandeln. Ja.
Sehen Sie Ansätze dafür oder Beispiele, wo Sie sagen, ja, da läuft das schon in eine gute Richtung hier in Deutschland? Für genau das, was Sie jetzt beschrieben haben.
Ich sehe, dass die Diskussionen stattfinden. Absolut. Und die finden auf vielen Ebenen statt. Die finden in Hinterzimmergesprächen statt oder auf großer offener Bühne. Ich glaube, es gibt diese Realisierung, dass unterhalb dieser ganzen erlebten Multikrise von USA, Russland, Klima etc., dass da etwas drunter steckt. Und das ist eben die Bewegung hin zu einer weniger westlichen Welt. Und dass man das verstehen muss und damit umgehen muss. Genau. Ich meine, Verständnis ist sozusagen der erste Schritt. Dieser Verständnis wird nie eine große Einigkeit hervorrufen. Aber nur daraus kann halt eine bessere Praxis erfolgen, eine bessere Außenpolitik. Und ich glaube auch, dass Zeiten des Wandels, der Krise, eigentlich Zeiten sind, in denen Geschichte mehr gemacht werden kann. Also ich bin Teil der Millennial-Generation, das heißt in den späten 80ern geboren. Und die 90er, auch noch die frühen 2000er, haben sich für mich sehr stabil angefühlt. Das ist auch die Zeit von Angela Merkel, als Politik sozusagen auf einen technokratischen Raum etwas verengt worden ist, während natürlich im Nahen Osten schon sozusagen alles explodiert ist, ja. Aber jetzt erscheint die Geschichte wieder offen für uns alle. Und wenn ich in Hongkong bin, erscheint sie für meine Studierenden sowieso schon offen. Und das sind eben Momente, in denen man sich überlegen kann, wie man mit dieser Öffnung umgeht und wie man die Geschichte in eine Bahn lenkt, die vielleicht besser ist und produktiver. Ich glaube, dass Multipolarität auch das ist, was man daraus macht. Aber man muss versuchen, das Beste draus zu machen. Aber das heißt eben, dass man die Realitäten erstmal anerkennt. Also eine Art Zweckoptimismus des Willens.
Was ist der beste Ratschlag, den man Ihnen in Hongkong jemals gegeben hat? Aus allen Bereichen ist es möglich.
Der beste Ratschlag. Kann ich auch mit der besten oder kann ich mit einer Erfahrung antworten? Für mich ist Hongkong eigentlich eine doppelte Erfahrung. Ich habe gelernt, dass Rechtsstaatlichkeit abgebaut werden kann. Hongkong war nie eine Demokratie, ja, aber es war im politischen Sinne auch ein Rechtsstaat. Was ich auch gelernt habe in Hongkong ist, dass man einen Zug nehmen kann, der pünktlich fährt nach Peking oder Shanghai und dort fahren Elektroautos, was ich in Deutschland nicht sehen kann.
Noch nicht.
Das heißt also, ich glaube, dass ich in Hongkong recht gut beide Seiten sehen kann, nämlich einmal den Wert dessen, was es in Deutschland noch gibt und das ist politischer Liberalismus, groß geschrieben. Und ich sehe auch, was Deutschland besser machen muss und das ist ein Staat zu schaffen, eine Gesellschaft zu schaffen, in der die Institutionen funktionieren, dass man sich auf die verlassen kann und in der es eine gerechtfertigte Erwartungshaltung gibt, dass die Zukunft wieder besser wird. Weil wenn wir das nicht anbieten können, dann sieht es auch mit den politischen Freiheiten langfristig schlecht aus. Ich glaube, das wäre sozusagen meine Dacherfahrung in Hongkong.
Und das Schlusswort?
Dass die Weltneuordnung das ist, was man daraus macht, dass Deutschland, dass Europa diese Ordnung nicht alleine schaffen kann, aber dass man sich gut überlegen kann, was man positiv beizutragen hat.
Da haben wir ja jetzt Gott sei Dank den Zettel von Ihnen.
Ja.
Vielen Dank. Vielen Dank, Daniel Mawiecki, dass Sie hier bei uns im Podcast waren.
Danke für die Einladung.
Was macht Global Perspectives? Menschen zusammenbringen, verschiedene Perspektiven in Kontakt bringen, damit die komplexen Fragen unserer Zeit vielschichtig betrachtet und diskutiert werden und im besten Fall möglicherweise sogar mit Handlungsempfehlungen für die Politik. Das alles immer aus der profunden Überzeugung heraus, dass Europa Partnerschaften braucht im sogenannten globalen Süden und insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent. Und da gibt's natürlich noch sehr viele Themen zu besprechen, die in unseren Augen sehr dringenden Aspekte, die werden uns in dieser Staffel von Turning South noch beschäftigen. Also zum Beispiel die Frage nach wirtschaftlicher Veränderung, nach Fachkräften, Digitalisierung, Innovationskraft, genau wie das Thema Ressourcen und der Klimaschutz. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, wir hören uns.